So, ihr lieben Leute, wir machen weiter. Bevor ich zu Könige komme, möchte ich noch dieses Bild zeigen. Ich will euch auch kurz sagen, wie ich darauf gestoßen bin. Da steht drunter Set von 5 elfenbeinernen Schreibtäfelchen, schmal genug, um sie mit einer Hand zu umgreifen. Römisch-Germanisches Museum Köln. Könnt ihr das erkennen? So? Das ist Elfenbein, ne? Und das ist aus diesem Buch hier von Alan R. Millard. Das ist ein Assyriologe. Und ich habe nachher noch was von Kitchen, oder ich habe Kitchen erwähnt in meinem Handout, Kenneth A. Kitchen. Die waren befreundet. Der eine hatte viel Ahnung von Assyriologie. Der hat uns mal erzählt, also besuchen ein Wiedernest und er hat als Kind irgendwo mal sozusagen gefangen war und irgendwo und es hätte ein Erlebnis hätte also sozusagen in Zusammenhang mit seiner Hingabe für die Archäologie und den Ausgrabungen und allen Tabletten, irgendwas war da vorgefallen, wo er dachte, er will mal sowas werden. Ich habe nicht mehr genau in Erinnerung, wie das war. Aber er ist dann Professor geworden für Hebräisch und alte Sprachen und da fällt es in seinen Bereich auch rein, dass er eben die Sprachen, wo die auftauchen, das ist Assyriologie, kennt. Und der Kitchen war Ägyptologe. Die beiden waren sehr befreundet und haben auch viel praktisch sich gegenseitig gesehen, gesprochen, befruchtet. Und beide haben Großartiges geleistet, um den biblischen Hintergrund von diesem vorderen Orient aufzuzeigen. Und haben natürlich auch Leute gehabt, die promoviert sind bei ihnen. Einer, der sich als seinen Schüler empfindet von Millard, ist Heinrich von Siebenthal, der mein Dozent war für Hebräisch und Griechisch, wo ich studiert habe und auch ein Freund noch bis heute. Manchmal kriege ich Nachrichten von ihm. Neulich habe ich geholfen, sein Aramäisch-Buch, das er herausgegeben hat, so ein Lesebuch für Biblisches und Targum-Aramäisch. Das sollte ich Korrektur lesen. Das war lustig. Ich hatte beim Aramäisch gelernt und er brauchte Leute, die gegenlesen. Wenn man ein Buch schreibt, dass Leute was gegenlesen. Ich fühlte mich höchst geehrt. Ich bin sogar erwähnt worden im Vorwort nachher. Und ich habe ein Exemplar von denen bekommen. Ja, ich habe das bei mir stehen, das kriegt dann Ehrenplatz. Und das ist Miller, der hat hier ein Buch geschrieben, Pergament und Papyrus, Tafeln und Ton. Das wurde fast gleichzeitig veröffentlicht auf Englisch und auf Deutsch. Also jemand gewusst, es kommt raus. Und das ist also Brunn Verlag, Lesen und Schreiben zur Zeit Jesu. Pergament und Papyrus, Tafeln und Ton, Lesen und Schreiben zur Zeit Jesu. Und Alan Millard ist ein Fachmann auch für die Frage der Verschriftlichung von Texten. Nicht nur zur Zeit Jesu, sondern auch im Alten Testament hat er einen wichtigen Artikel geschrieben über. Ja, es ist jetzt im Brunnenverlag ein anderes Buch, was ich da erwähnt habe, aus dem ich zitiert habe, im Brunnenverlag über die Einleitung zum Alten Testament. Das berührt auch unser Thema, weil da kommt auch Geschichte vor. Hat er den Artikel auch geschrieben. Und ich verbinde hiermit etwas Persönliches, also mit diesem Bild. Das Römisch-Germanische Museum in Köln. Wir waren damals mit ihm dahin gegangen. Wiedernest ist eine Stunde von Köln entfernt. Und wir sind dann mit ihm da durchgegangen und der Mann hat ja Ahnung. Ein anderer Mensch geht ins Museum, guckt sich dies an, das an, liest eine Tafel und war interessant. Und der hat uns dann hingeführt, wo das war. Ich kann mich noch erinnern, hat alles aufgezeigt. Und er führt Gedanken zu diesem Bereich in dem Buch aus. Das ist praktisch ein antikes Notebook. Antikes Notebook. Du konntest das in der Hand halten, du hattest einen kleinen Griffel, das ist mit Wachs beschichtet gewesen und du konntest, ihr seht, das ist ein bisschen ausgehöhlt. Ne? Wenn du auf eine Seite was schreibst mit Wachs, auf zum Beispiel Griechisch oder auf was auch immer, Aramäisch, was auch immer, dann kannst du das zuklappen und es wurde nicht verwischt. Und du hattest einen Stift, da konntest du praktisch die eine Seite konntest du deine Sachen schreiben und die Rückseite konnte sein, dass sie ein bisschen flach war, dass wenn du fertig warst und du brauchst es nicht mehr, konntest du das glatt wischen, dass du wieder praktisch ein leeres Blatt Papier hast, in Anführungsstrichen. Ihr versteht das System, ne? Und das gab's. Es war weit verbreitet. Jetzt stellt euch mal so einen Mann wie Matthäus vor, ein Zöllner. Der konnte lesen, der konnte schreiben, das war ein gebildeter, du musst Buchführung können, du musst Sachen können, wenn du Zöllner bist. Das waren keine Dummköpfe, ja. Das heißt, das mussten gebildete Leute waren, die rechnen konnten, die schreiben konnten. Und er konnte das. Wenn der so ein Ding in der Hand hatte, wenn Jesus predigte, der konnte die Bergpredigt während Jesus predigte, hätte der einzelne Sachen, die ihm wichtig waren, aufschreiben können. Nur mal zum Nachdenken. Man denkt oft, die Leute sind so, haben alles aus dem Gedächtnis gemacht. Ja. Träum weiter. Ja, es ist, das Gedächtnis war auch gut und Jesus als Lehrer hat auch so gelehrt, dass man sich Dinge merken konnte, wenn man sich seine Texte anguckt und die Sinnsprüche, die er hatte. Das war oft so aufgebaut, dass das konnte sitzen, auch wenn es nur hörst. Also wenn Leute Analphabeten waren und nicht schreiben konnten, nicht lesen können. Aber seit der Erfindung des Alphabets war es grundsätzlich möglich, dass Leute lesen und schreiben konnten. Und gerade Juden. Ich meine, die sollen die Tora lesen. Bar Mitzwa, der Sohn des Gebotes, 12 Jahre, dass Lukas erwähnt, dass Jesus da mitgenommen wurde in den Tempel und dann gleich hängen blieb. Das ist Teil auch wieder einer jüdischen Kultur im Hintergrund. Es ging darum, dass man den Jungs das Lesen beibrachte und sagte, jetzt bist du alt genug, du hast deine eigene Verantwortung. Ja, das ist unser Gesetz, das ist unser Bund. Haus dir rein in deinen Kopf, ja. Lernst auswendig. Das ist ja 5. Mose 6. Höre Israel. Da kommt ja nachher in dem Kontext kommt es vor, dass die Eltern sollen das den Kindern einschärfen. Die sollen davon reden. Jetzt musst du so eine Kultur vorstellen. Und der hieß nicht nur Matthäus, der hieß auch Levi. Und Levi kann gut sein, dass er deswegen Levi hieß, weil er vom Stamm Levi war. Jetzt. Und bei denen ist es doppelt wichtig. Das war Teil ihrer Berufung, die Tora. Das waren die Lehrer Israels. Ja, die kamen seit Jahrhunderten von Jahren kamen die aus dem Stamm Levi. Ja. Die wussten schon sozusagen als Kinder, wir müssen auch lesen lernen, ja, und wir müssen die Tora lernen und wir müssen das unterrichten, ja. Und jetzt stell dir vor, so ein Typ kriegt das in die Hand, ja. Du hast es dann tagsüber in der Hand, wenn du da durchs Land gehst und Jesus irgendwas sagt, aber es gibt ja noch andere Sachen, wo man dann weiter steht. Du kannst ja das abschreiben und aufschreiben. Also, die alte Kirche hat gesagt, dass Matthäus der Erste war, der die Worte Jesu aufgeschrieben hat. Und die Logia meint nicht nur die Worte, das ist die Geschichte, Worte und Taten Jesu, glaube ich. Ich glaube, das meint das Matthäus-Evangelium. Alle haben das so verstanden. Papias redet von den Worten Jesu und die anderen sagen dasselbe, die nachher kommen. Papias ist am Anfang vom 2. Jahrhundert, die anderen Irenäus und alle, die danach kommen, die sprechen immer vom ganzen Evangelium. Ja. Und ich denke, der hat einfach, weil er unter den 12 Aposteln jemand war, der permanent in seinem Beruf geschrieben hat und musste alles aufschreiben und nicht nur zahlen, sondern du musst was dazu schreiben. Das heißt, er konnte fließend und schnell schreiben. Es ist einfach interessant, ne, so ein Ding. Das ist so ähnlich wie dieser Mechanismus von Antikythera, ja, dass man eine optische Vorstellung gibt, was war auf dem Markt da? Und so wie es heute Computer und Notebooks gibt, das war auf dem Markt da. Und das war nicht teuer. Ich meine, Elfenbein ist dann schon teuer. Aber das Äquivalent davon war aus Holz. Man konnte sowas auch aus Holz machen, das war billiger. Und das war weit verbreitet im ganzen römischen Reich. Das wollte ich nur als Übergang vom Neuen Testament zum Alten Testament machen. Also das ist für mich höchst interessant, sowas. Wenn man... Und wie gesagt, er hat uns das extra gezeigt und hat darauf hingewiesen. Und das ist viele Jahre her. Das Buch ist viel später erschienen, aber es zeigt mir, das war schon damals in seinem Kopf, sowas zu schreiben. Ja, das war vor Pakistan, das ist also schon über 20 Jahre her, 25 Jahre, dass ich das erlebt hatte da. Können wir jetzt zurückkommen? Ich rückwärts. Es geht. Und wenn ich jetzt vorwärts mache, ach so, die 5 Millionen, ja genau, ja, jetzt habe ich es verstanden. Mein Groschen fällt manchmal etwas länger. Also, wir haben jetzt das Königwerk. Also, nachdem ich gestern nach Hause gekommen bin, hatte ich mich ausgeruht und dann 4 Stunden 40 Minuten geschlafen und dann habe ich 3 Stunden an dieser Präsentation gearbeitet, der Vollendung. Und dann habe ich mich nochmal hingelegt, sodass ich genug Schlaf hatte. Deswegen ist es hier jetzt etwas kürzer. Hier verweise ich auf das Handout, weil ich ja das Handout habe und da kann ich dann vom Handout her arbeiten. Die Thesen von Edwin R. Thiele. Das ist im Handout auf Seite 21, 22. Jetzt geht es ums Königewerk. Und die Beispiele von Kitchen. Also das werde ich jetzt praktisch vom Handout her machen. Und wir können das ja nachher so machen, dass man das Handout auch online macht. Und dann entsprechend Leute Zugriff haben, wenn sie die Vorträge hören, dass sie dann auch die Präsentation sehen können und dass sie dann auch sozusagen die Infos haben. Das Buch, was ich im Handout angegeben habe, ist ein anderes Buch von Thiele, aber ich habe eins in Rothenburg extra als Vorbereitung für diesen Kurs mitgenommen aus Berg Neustadt. Ich lege das hier hin. Wenn jemand Interesse hat, kann das mal angucken. Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, New Revised Edition. Ja. Das hat er vor Jahrzehnten, das ist über 50 Jahre, was war das jetzt, 1951 oder wann war das, das erste Mal, wo das aufgebracht ist und wurde dann immer wieder neu aufgelegt. Dieser Mann war übrigens interessanterweise, Thiele war ein Sieben-Tags-Adventist. Das war meine, man begegnet ja Forschern so, man liest alle möglichen Bücher im Rahmen seines eigenen Gebiets, Fachgebiets. Und das war ein Sieben-Tags-Adventist. Und die schätzen ja auch die Bibel als heilige Schrift und studieren. Die haben dann auch Leute, die stark studieren. Und der ist praktisch über das Problem der Zahlen im Königebuch gestolpert. Und ich sage euch nur mal, was auch mit diesen Zahlen zum Teil im Unterricht in der Theologie gemacht wird. Ich habe einen Freund, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne, der an einem Seminar studiert hat, dessen Namen ich auch nicht erwähne. Und der hat dort studiert. Ich glaube, der war dann nur ein Jahr, weil der selber wollte auch studieren, wo die Heilige Schrift anerkannt wird und das ermutigt wird im Glauben und was lernt, was ihm hilft, dann auch daran festzuhalten und möglicherweise das weiterzugeben. Und dann hat der Lehrer im Klassenzimmer die Zahlen der Könige an die Tafel geschrieben von den jüdischen Königen und den israelitischen Königen und hat die zusammengerechnet und gesagt, wenn der Heilige Geist das inspiriert hat, dann war er ein schlechter Mathematiker. Das ist in einem Seminar, ja. Und er hat dann erlebt, wie andere Leute, ohne dass ich den Namen des Seminars erwähne, da kamen auch Leute aus Afrika und von die international waren, das war englischsprachig. Und den hat er erlebt, wie die anderen Leute, die Gesichter wurden immer länger. Die kamen berufen aus ihrem Heimatland, wo auch immer in Afrika, die kamen dahin und hörten solche Sachen und die wurden massiv attackiert. Und das war kein landeskirchliches Seminar, von dem ich rede, das war ein freikirchliches an einem Ort, in einem Land, das ich jetzt nicht erwähne. Ich wollte es nur als Beispiel sagen, was passieren kann und wie wichtig auch das Thema ist, wenn es darum geht, zu gucken, wie lehrt man die Heilige Schrift und wie geht man daran? Und dann ist er woanders hingegangen zum Studium und dann sagt er, dann habe ich die Fakten gelernt. Und dann lernt er auch dieses Buch kennen. Und das war bis Thiele war das ein Rätsel. Wie kann man das verstehen? Und Thiele hat sich da reingehängt und jetzt kommt genau unser Thema. Unser Thema ist ja Bibel und Geschichte. Und das heißt aber auch, die Heilsgeschichte Israels und der Gemeinde Jesu Christi ist untrennbar verbunden mit der säkularen Geschichte, mit der Weltgeschichte. Und die Antwort war dort. Der hat sich reingebuddelt in den Vorderen Orient, in die Geschichtsschreibung vom Vorderen Orient, in die Sachen, was war in Mesopotamien, was war in Ägypten. Und dann hat er praktisch Thesen entwickelt. Bis dato war das praktisch einfach ein ungelöstes Problem. Und wenn einer glauben wollte, das ist irgendwie, wird das schon richtig sein, da konnte er es glauben. Und wenn einer sagte, nee, wenn der Heilige Geist das inspiriert hat, dann war ein schlechter Mathematiker. Ja, das war alles da. Aber der Typ hat etwas geleistet, das war bahnbrechend Und deswegen habe ich die Thesen, habe ich praktisch hier die Kernthesen, ich habe das damals auch unterrichtet, bei dieser Vorbereitung für heute, also für dieses Wochenende, konnte ich teilweise zurückgreifen auf Sachen, ich habe AT-Bibelkunde unterrichtet in Wiedenest und NT-Bibelkunde, da konnte ich in beiden Bereichen auf alte Dateien zurückgreifen, das verkürzt dann die Vorbereitungszeit. Aber trotzdem, dieses Seminar habe ich in dieser Form noch nie gehalten, deswegen war das zu viel Arbeit immer noch. Und wenn man sich das anguckt hier, das ist beim Königewerk habe ich auf Seite 18 habe ich von meinen alten Dateien Überblick gegeben. Da sind dann 44 praktisch Abschnitte, die man anhand von Königen und anderen Dingen aufteilen kann. Das ist Seite 18 und 19. Dann hatte ich noch andere Infos zu Israels Königen zusammengetragen, wo die Synchronismen erwähnt sind. Auf Seite 19 fängt das an. Das hängt jetzt schon mit dem Thema zusammen. Die Synchronismen bedeuten immer, ich lese mal einen vor. Das ist Kapitel zu Baesa, Kapitel 15, 33 im ersten Könige. Damit man ein Beispiel hat für diese Synchronismen. Also, 1. Könige 15, 33. Das hört sich dann immer ziemlich ähnlich an. Das ist so eine Formelsprache. Da heißt es, was mehr von Asa zu sagen ist und alle seine tapferen Taten und alles, was er getan hat in die Städte, die er gebaut hat. Siehe, das steht geschrieben. 33 habe ich da vertan. Im dritten Jahr Asas, also 33. Im dritten Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Bascha, der Sohn Ahijas, König über ganz Israel zu Tirza, 24 Jahre. Das ist so ein Synchronismus. Im dritten Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Bascha, der Sohn Ahijas, König über ganz Israel zu Tirza, 24 Jahre. Hat man den Anfang genannt? Also wann wurde der König? Und er wurde König, als er selber ist im Nordreich. In dem Fall ist das noch nicht Samarien, sondern heißt Tirza. Und der andere König ist im Südreich in Jerusalem und Juda. Und das war also das dritte Jahr von Asa. Und in diesem dritten Jahr von Asa wurde Bascha, der Sohn Ahijas, König über ganz Israel zu Tirza. Und dann war er 24 Jahre lang war er König. Und davon gibt es mehr. Und das geht praktisch, es geht so rum und so rum. Also wenn ein König von Jerusalem und Juda König wird, dann wird es synchronisiert mit dem aus dem Nordreich. Das geht, solange die beiden nebeneinander existierten, hat man diese Zahlen von, und das war das, was der dann genommen hat, diese Zahlen und gesagt hat, so und so. Und Thiele hat sich da reingehängt und ich denke, das ist auch eine Fügung gewesen, weil grundsätzlich hat er diese Nuss geknackt. Es ist akzeptiert. Also wie man diese einzelnen Teile seiner Theorien dann anwendet in die einzelnen Texte, das ist dann unterschiedlich und dann haben sich verschiedene chronologische Systeme entwickelt. Aber die Kernpunkte hat er praktisch das Problem gelöst. Und wie hat er das gemacht? Er hat einfach geguckt in die Umwelt, wie hat man Königsregierungen datiert. So einfach war das. Also und das ist jetzt angenommen, das steht nirgendwo. Im jüdischen, hebräischen steht nirgendwo, wir haben das so und so datiert, sondern das sind einfach diese Texte, wie sie sind, im hebräischen, im masoretischen Text. Und er hat sich dann angeguckt, wie hat man datiert in Mesopotamien, wie hat man datiert in Ägypten. Und da waren ja Verbindungen, zum Beispiel Jerobeam und Rehabiam. Rehobiam, der Sohn Salomos, es geht um diese Zeit von Jerobiam im Nordreich und Rehabiam im Südreich. Der war der Sohn Salomos. Der Jerobiam, der ist geflohen. Er war ein wichtiger Offizier, ein wichtiger Mitarbeiter von Salomo. Aber da gab es einen Clash und er geriet in Lebensgefahr und der floh nach Ägypten. Und dann ist natürlich interessant, wenn er König wird und nachher sind seine Kinder auf dem Thron, kann es sein, dass sie das ägyptische Datierungssystem übernommen haben? Das ist eine ganz simple Frage. Und solche Fragen hat er sich gestellt und hat damit einen Lösungsvorschlag gebracht. Und dieser Lösungsvorschlag war insgesamt so überzeugend, dass er im Großen und Ganzen die Runde gemacht hat. In dem Fall kann man also sagen, dass der Lehrer, der da so gelehrt hat in Bezug auf diese eine Sache, diesen einen Seminar, der war einfach in Bezug auf diese Sache nicht informiert. Ja. Und das ist halt manchmal so, dass die Leute denken, sie haben was gelernt und attackieren die Bibel und die Aussagen der Bibel und sie denken, sie sind schlauer und irgendwann stellt sich heraus, Augenblick mal, wenn man richtig reingeht in die Materie der Zeit damals und man nimmt das zur Hilfe, was wir wissen aus Ägypten und Mesopotamien, dann kann man es auch anders sehen. Und dann entsteht das Erstaunliche, wenn man dann diese Thesen von Thiele anwendet und merkt, auf einmal die Zahlen passen und es fällt zusammen und man kann das Ganze auch noch synchronisieren mit der Geschichte, die wir aus Assyrien wissen, mit den Limolisten, die ich erwähnt habe, wo die dann für jedes Jahr haben sie praktisch einen Offizier gehabt, einen von diesen Limolisten und nach dem wurde das Jahr benannt und dann kann man, über Jahrhunderte hat man diese Listen und man kann praktisch die Chronologie der Assyrer mit den Sachen, die dort erwähnt wird, was passiert ist in dem und dem Jahr mit zum Beispiel einer Sonnenfinsternis, kann man synchronisieren mit der gefundenen Chronologie von Thiele. Und das ist halt höchst interessant und das spricht halt für sich. Kitchen sagt dazu, die Leute haben nämlich gedacht, die haben sich das alles ausgedacht. Also sie haben diese Bücher, diese Geschichtsbücher geschrieben, Jahrhunderte später. Wir kommen gleich bei der Tora dazu, wann man die einzelnen Quellen vom Pentateuch datiert hat. Das war 9. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, 9. Jahrhundert, 6. Jahrhundert. Und das war immer der Gedanke, sozusagen, das ist viel später gewesen, die haben sich das alles erträumt sozusagen. Die haben so theologisch geschrieben, was sie dachten, was gewesen wäre. Und jetzt findet man aber praktisch, dass im Fall des Buches der Könige, wenn man diese Thesen von Thiele annimmt und das mal durchcheckt, dann dreht sich die Tafel praktisch, es dreht sich um. Niemand, der 500 Jahre später gelebt hat oder 300 oder 200 oder 100, der gar nicht wusste, wie die da schreiben, hätte sich das so ausdenken können. Die Sache dreht sich um. Und von daher ist das für mich ein tolles Beispiel dafür, wie im Rahmen der Bibelwissenschaft, wenn die archäologischen Sachen verbunden werden mit, es geht um die Interpretation, wenn man die Interpretation praktisch versucht und man geht einfach mal davon aus, angenommen das stimmt, angenommen die Zahlen sind richtig, wie kann ich die verstehen? Und dann zu einem Ergebnis kommt, das praktisch jetzt auch 50, 60, 70 Jahre später, du findest überall, wo das auftaucht, findest du irgendwo Thiele. Irgendwo in der, man muss ja, wenn man was übernimmt, man muss ja Quellen anerkennen, ja. Das ist ja Teil vom wissenschaftlichen Arbeiten. Und das war für mich also höchst interessant. Und das Gute ist, wenn man ein Thema unterrichten muss, also als Lehrer, hat man immer den Vorteil, dass man sich selber intensiv damit beschäftigen darf. Und sowas hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Ja, auch jetzt wieder die Vorbereitung und Erinnerung. Ich habe es auf Seite 21. In Israel wurden die Jahre der Könige vom Monat Nisan ab im Frühling berechnet, in Juda vom Monat Tischri ab im Herbst. Also die Thesen selber sind jetzt ein paar Thesen und jede These ist für sich relativ einfach. Ja. In Israel, das geht ums Nordreich, das wäre also später, als Samarien da war, solange es Samaria gab. In Israel wurden die Jahre der Könige vom Monat Nisan ab im Frühling berechnet, in Juda vom Monat Tischri ab im Herbst. Israel ist dann Samaria, das wäre also Jerobiam. Folgende, solche Leute wie Ahab und so weiter und so fort. Und in Juda vom Monat Tischri ab im Herbst. Was sind das für Monate für uns? Ja, manche haben ja ihre Bibeln, die haben ja sozusagen, wenn sie ihre Bibeln aufschlagen, können die hinten nachgucken über die Monate und dann kann man das finden. Man hat also den Unterschied im Festkalender, wenn ihr guckt unter Monate hinten. Nisan ist der erste Monat, also nach dem Exodus. Der erste Monat, das wäre bei uns, ist der Nisan, entspricht etwa März, April, also eher kann man April sagen. Und der Tischri wäre dann der siebte Monat, das wäre dann Oktober. Also kann man sagen, grob sagen, April und Oktober. Ja. Jetzt sind wir natürlich, wann berechnen wir unser Jahr? Ne? Wir fangen unser Jahr an mit Januar. Das heißt, du musst praktisch für eine Chronologie, musst du drei Kalender in Übereinstimmung bringen. Also wenn dann irgendwo einer sagt, die Kreuzigung war am 7. April 30, dann ist geschehen, dass verschiedene Kalender dann, die man hat, in Übereinstimmung bringen. Bei Kreuzigung hat man halt einfach das erste Jahrhundert, also den antiken Kalender der Juden und unseren heutigen. Aber im Bücher der Könige hat man bei diesen Synchronismen, hat man den Kalender sozusagen gerechnet vom April ab. Ich mache das jetzt mal auf Deutsch, ja. Wir haben ab Januar, das ist dann aber April und das andere grob gesehen ab Oktober, okay. Aber wenn man weiß, ist es simpel. Man muss es erst finden. Ne? Das ist ein Punkt. Das ist sozusagen ein Teil der Theorie. Das nächste ist, bei der Berechnung der Jahre der Könige gab es die Thronbesteigungsjahrrechnung oder die Nicht-Thronbesteigungsjahrrechnung. Ich erkläre mal, was das ist. Das eine ist auf Englisch Accession Year und das andere Non-Accession Year. Accession bedeutet, dass einer anfängt, als König zu regieren. Und jetzt ist die Frage, wie haben die verschiedenen Kulturen, wie haben die das gezählt? Weil es gibt da ein Problem. Wenn man bei der Thronbesteigungsjahrrechnung, ich kürze es ab mit TJ, ja, in dem Buch hier, wenn ich rede, kann ich das ja so aussprechen, das dauert ja nicht viel länger. Bei der Thronbesteigungsrechnung ist es so, ihr seht das hier auf Seite 21, ne? Thronbesteigungsjahr, das zählt nicht. Ne? Das Thronbesteigungsjahr selber zählt sozusagen als Jahr Null. Selber wird nicht mitgezählt. Und das erste Jahr ist dann, das erste Jahr von dem König XY ist dann sozusagen schon das Kalenderjahr, was jetzt neu beginnt, nachdem er schon eine Weile reagiert hat, ja. Also das Thronbesteigungsjahr, das ist das erste, das zählt nicht, wenn man sagt, im siebten Jahr, im achten Jahr, im elften Jahr oder so, sondern wenn das die Thronbesteigungsjahrrechnung ist, dann ist das Jahr, wo er den Thron bestiegen wird, das wird noch nicht mitgezählt. Das gilt sozusagen noch als auslaufendes Jahr vom anderen König. Und das Nicht-Thronbesteigungsjahr, da ist es so, dass der Thron wird bestiegen. Und ich nehme ja jetzt das deutsche System mal. Jetzt nehmen wir mal unser deutsches System. Einer wird Bundeskanzler. Nehmen wir mal an, die Regierung wird ganz schnell gestürzt und ganz schnell gewählt. Und im Dezember fängt Merz an zu regieren. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber ihr kennt die aktuelle Lage, ja. Dann würde beim Nicht-Thronbesteigungsjahr, dann würde der Dezember, sozusagen die paar Wochen im Dezember, wo er schon intronisiert wird, das geht natürlich jetzt nicht in Deutschland, wird auch nicht passieren, aber das ist nur ein Beispiel, ja. Dann würde das schon als sein erstes Regierungsjahr gelten. Und ab Januar wäre schon das zweite Regierungsjahr. Könnt ihr dem folgen? Das heißt, das ist der Unterschied. Man hat dann praktisch bei diesem System ist das angebrochene Jahr vom politischen Jahr, das wäre jetzt in Israel und Juda, wäre das jeweils das Kalenderjahr, das politische Jahr sozusagen, das entweder im Nisan beginnt oder im Tischri beginnt, also entweder im April beginnt oder im Oktober beginnt, das wäre das. Und dann entsprechend, und man hat dann, wenn man das vergleicht, das Nicht-Thronbesteigungsjahr führt pro König zu einem Jahr Überschuss gegenüber der tatsächlichen Zeit. Und das war das Problem mit der Tafel. Und wenn der Heilige Geist das inspiriert hat, dann war ein schlechter Mathematiker, weil dann sind die Zahlen immer falsch, in Anführungsstrichen, ja. Aber wenn man das System kennt, merkt man, die Zahlen sind nicht falsch. Es ist einfach ein unterschiedlicher Kalender. Nummer eins, einer beginnt im Nisan, einer beginnt im Tischri. Nummer zwei, das ist eine unterschiedliche Art, den Anfang der Regierung zu datieren. Und beides hat seinen Sinn. wenn ich jetzt sage, bei dem einen Fall mache ich das mit dem Thronbesteigungsjahr, dann stimmen die Zahlen insgesamt immer. Du hast, egal wann einer dann König wird und nicht, du nimmst immer sozusagen das Ende vom König, das gilt immer noch für den Rest, auch die Monate, wo er schon tot ist oder aus irgendeinem Grund nicht mehr regieren kann, und dann beginnt halt der Nächste. Das sozusagen, da hast du bei dem Thronbesteigungsjahr, bei dieser Art, hast du immer der Kalender, die Zahlen stimmen insgesamt überein. Bei dem Nicht-Thronbesteigungsjahr hättest du dann pro König in dem entsprechenden Jahr, hättest du immer ein Jahr plus. Das erklärt den Unterschied. Und das kann man auch illustrieren. Seite 18, also in dem Buch von Thiele, auf das ich hier verweise, da ist es so, dass wenn man von Rehabian bis zum 18. Jahr Josaphats rechnet, hat man also 79 Jahre dort. Und wenn man von Jerobiam bis Ahasja rechnet, hat man 86 Jahre dort. Okay? Das ist, wenn ihr da reinguckt, hier, man hat das 18. Jahr, man hat diese Zeit von dort bis dort, und dann zählt man die Könige, und man hat dann eben bei dem einen 79 Jahre und bei dem anderen 86, aber wenn man die 7 Könige abzählt, dann kommt es wieder genau hin. Das ist halt cool. Man kann also bei dem Königewerk, kann man sagen, sowas hätte sich kein Mensch Jahrhunderte später ausdenken können und dann korrekt schreiben können. Aber wenn das tatsächlich Geschichtsschreibung war, dann kann man das machen. Unter C, Seite 22, das Thronbesteigungsjahr ist mit der Sternchenlinie darunter, und das Nicht-Thronbesteigungsjahr ist eine gestrichelte Linie. Hier habe ich jetzt den Überblick von Anfang bis Ende in Juda mit allen Königen und von Anfang bis Ende in Hosea, also nach der These von Thiele. Thiele sieht das so, dass in Juda das Thronbesteigungsjahr von Rehabiam bis Josaphat galt. Ne? Das ist eine gewisse Zeit, die kann man nachgucken in der Chronologie dann. Und dann hat sich das geändert. Da hatte man nach seiner These von Joram bis Joas hat man ein Nicht-Thronbesteigungsjahr. Und dann hat man von Amazia bis Zedekia wieder das Thronbesteigungsjahr. In Israel sieht er es so, dass man von Jerobeam bis Joahas das gestrichelte hat, also das Nicht-Thronbesteigungsjahr, und von Joas bis Hosea das andere. Das heißt, es sind nicht beide praktisch gleich geblieben, sondern haben sich verändert. Und wenn man in die Geschichte reinguckt, dann merkt man auch, dass es auch passen kann, dass sich das zeitweise verändert hat, weil es gab zwischendurch eine Zeit, wo die sich verschwippt und verschwägert haben. Da gab es eine Heirat zwischen den Königshäusern von Nordreich und Südreich, und es gab also Berührungen. Josaphat, der eigentlich ein ganz gläubiger König war, der hat sich dann verbündet mit dem Nordreich und ist in Krieg gezogen und fast dabei draufgegangen. Ja, das ist ganz dramatisch. Und später ist es so gewesen, dass durch diese Verbündung mit dem Haus Ahabs und mit der Lebensweise, die damit verbunden ist, fast das Haus David ausgelöscht wurde. Da gab es noch ein Baby, das gerettet wurde. Da war ein Raum mit all den Kindern, die getötet werden sollten. Und da nahm eine beherzte Frau und nahm ein Baby und brachte das in den Tempelbereich. Und war verschwunden und keiner sah es für 6 Jahre. Und dann hat der hohe Priester dafür gesorgt, dass dieses Baby König wurde und dass Atalia hingerichtet wurde. So hat Gott das Haus David gerettet durch die Leviten. Es ist schon manchmal ganz dramatisch gewesen, dass so ein gläubiger Mann wie Josaphat, so ein gläubiger Mann, der wird so gelobt, das ist so ein Mann mit Plus, Doppelplus, ja, dass so ein Mann so blind war für die Gefahren des Hauses Ahab und sich mit dem Haus verschwägert und mit dem Haus Hand in Hand geht, ja, und dadurch wird fast seine ganze Zukunft, fast alle seine Kinder wurden getötet, ja, also die Nachkommen, ja, und dann aus Barmherzigkeit Gottes, das ist ja wie ein Krimi, was da abläuft, ja, wie Gott höchst dramatisch dann dieses eine Kind rettet, ja. Stell dir nur kurz vor, Jesus wäre nie geboren worden aus dem Haus David, ja. Und wer war mit beteiligt? Josaphat. ein tiefgläubiger Mann, der aber in einem Punkt weltlich gehandelt hat und nicht erkannt hat, in welche Gefahr er sich begibt, wenn er sich mit diesem von Gott verfluchten Haus verbündet. Bitte? Er wurde gewarnt. Er wurde gewarnt. Es gab ja Propheten. Er hat das gemacht, ja. Aber es hat ihm viel gekostet. Okay, das ist ein extra Thema. Aber das erklärt, warum es zum Teil dieselbe Kultur gab. Also dass praktisch zeitweilig die beiden dieselben machen. Das kann man dann so auch erklären. Jede Nation, dritte These, jede Nation wandte ihr eigenes Berechnungssystem bei der Zählung der Jahre des Herrschers der anderen Nation an. Das ist eine weitere These. Also wenn man die immer vergleicht im Königewerk, das Königewerk gibt ja auch Quellen an, wo sie es her haben. Also wie muss man sich das vorstellen, dass das Königewerk entstanden ist? Das Königewerk als Ganzes ist natürlich entstanden, also da, wo es endet, kann es entstanden sein, im babylonischen Exil. Und dann werden Quellen genannt. Also wird praktisch, wird manchmal gesagt, wenn was noch mehr geschrieben ist über das Leben von XY, das ist nachzulesen und dann kommt die Quelle in der Chronik der Könige von. Und ich stelle mir das so vor, das sind jetzt nur Annahmen, die ich mache, aber man darf ja Dinge annehmen, wenn man nicht andere Informationen hat. Das Ende vom Königewerk, das ist diese besondere Note. Joachim wird begnadigt. Aber im 37. Jahr, nachdem Joachim, der König von Juda, weggeführt war. Und das ist interessant, das ist jetzt eine chronologische Zählung, eine Datierung nicht seines Königtums, sondern seines Nicht-Königtums. Als er gefangen weggeführt wurde, er hat halt nur 3 Monate regiert und dann wurde er in die babylonische Gefangenschaft geführt und möglicherweise zu dem Zeitpunkt noch andere, so wie Leute wie Daniel. Und dann hat man praktisch die Zählung von ihm, ist die Zählung der Gefangenschaft. Und das zeigt gleichzeitig die Demütigung, wie Gott das Haus David gedemütigt hat. Aber im 37. Jahr, nachdem Joachim, der König von Juda, weggeführt war, am 27. Tage des 12. Monats erhob Evil-Merodach, der König von Babel, im Jahr, da er König wurde, das Haupt Joachims, des Königs von Juda, und entließ ihn aus dem Kerker und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm waren, zu Babel. Und Joachim legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab und er aß alle Tage bei dem König sein Leben lang. Und was er zum Leben brauchte, wurde ihm als beständiger Unterhalt vom König von Babel gegeben, Tag für Tag sein ganzes Leben lang. Und jetzt haltet euch fest. In diesem Buch, ja, von Kenneth A. Kitchen on the Reliability of the Old Testament, ja, das ist Englisch, das gibt's auf Deutsch, Brunnen Verlag. Ich habe das Buch. Also wenn jemand dieses Thema Geschichte liebt, kann er sich das zu Weihnachten wünschen oder zum Hochzeitstag oder was weiß ich, wenn einer gerne liest. Das ist ein dicker Schinken. Aber es ist die ganze AT-Geschichte von einem Experten. Also, wenn einer meint, ich möchte das Buch zum Thema kaufen, ja, mit Respekt vor der Heiligen Schrift und mit Kenntnis des vorderen Alten Orient, das ist sein Lebenswerk, Kitchen. Der hat jahrzehntelang als Professor gearbeitet und das ist sein Lebenswerk und das ist 1a, Leute, das ist 1a. Und wenn ihr das lest, könnt ihr da finden, dass man archäologisch praktisch, ich sag mal, Quittungen oder Hinweise gefunden hat, wie dieser König in Babylon sein Essen bekommen hat. Und wenn man bedenkt, dass Mitnahmen auf Keilschrift, ja, wenn man bedenkt, dass man nur 1% und weniger als 1% archäologisch findet, ist das der Hammer. Ja. Der hat diesen König, laut Könige, hat er diesen König praktisch aus dem Kerker erhöht über alle die anderen unterworfenen Könige, die halt an seinem Tisch saßen. Ja. Und Wir haben da, und zwar ist nicht nur ein Beleg, da sind mehrere Belege gefunden worden, wo dieser König auftaucht. Das ist cool, ne? Und das ist das, wo dann auch indirekt, es ist kein Beweis für die Inspiration der Bibel, aber es ist indirekt, es ist ein Hinweis darauf, Leute, nehmt die Bibel ernst. Es gibt Hinweise, dass dieser König wirklich in Babylon war, dass er eine Pension gekriegt hat vom Staat. Und man hat sogar die Quittung gefunden oder die Hinweise, dass es geschehen soll. Ja, das ist der Hammer. Und davon, von solchen Beispielen sind noch mehr in diesem Buch. Also nicht permanent, aber es kommt immer wieder mal vor, diese Querverweise, da sind viele, viele Literatur. Das ist eine wissenschaftliche Ausgabe, das ist nicht ein Buch zur Erbauung, sondern da sind die Sachen genannt, Ross und Reiter, und die Quellen sind angegeben bei Kitchen. Also, jede Nation wandte ihr eigenes Berechnungssystem bei der Zählung der Jahre des Herrschers der anderen Nation an. Und ich denke, wenn man sich überlegt, wie ist das Buch der Könige entstanden, im Unterschied zu Chroniker, Chroniker erwähnt, wie sie zurückgekommen sind. Da hat man am Ende vom Chronikerwerk hat man das Kyrus-Edikt erwähnt und dann kommen die zurück und dann wird erwähnt, dass Kyrus eben sagt, der ziehe hinauf. Das hat man am Ende von Chroniker und das hat man auch im Esra-Buch, kommt das Kyrus-Edikt. Und weil ich gerade davon rede, will ich das auch erwähnen. Auch das ist sozusagen, die Art von Kyrus ist archäologisch belegt. Nicht, dass er die Juden nach Hause schickt. Es gibt drei Kyrus-Zylinder, die den gleichen Text haben, die sind gefunden worden. Und da, das ist natürlich ein Stück weit auch Propaganda vom medopersischen Staat. Kyrus war von der persischen Linie, also bei den Medopersern hatten dann die Perser in Kyrus die Oberhand. Und das war seine Politik. Wenn er das erobert hat, er hat ja Riesendinger erobert, er hat Babylon erobert und er hat dann die Hände Marduks ergriffen. Dieser Typ hier, der den Jojachin freilässt, der heißt Evil Merodach. Und Merodach Marduk, das ist der Name einer Gottheit im babylonischen Pantheon. Das ist sozusagen der Obergott dann dort. Und der König von Babylon sah sich als praktisch verbunden mit Marduk und deswegen hat Kyrus als Perser sich so zum König von Babylon gemacht, dass er einerseits die bestehende Herrschaft beseitigt hat und dann selber die Hände Marduks ergriffen hat. Das war das Zeremoniell, mit dem er selber offiziell zum König von Babel wurde. Und diesen Soft Approach, diese sanfte Übernahme der Macht, dass er quasi sich legitimiert als babylonischer König mit der Unterstützung des babylonischen Pantheon, repräsentiert durch Marduk, das hat er auch im Kyrus-Zylinder praktisch mit den unterworfenen Völkern gemacht. Die Politik der Assyrer und der Babylonier war, Assyrer besonders stark, dass sie wenn eine Gegend besonders rebellisch war, und das war ja Jerusalem und Juda und das war auch Samaria, dann hat man nicht nur die Stadt erobert und die rebellische Regierung bestraft, sondern hat man viele, viele Schlüsselleute deportiert. Das waren dann Tausende. Und praktisch das war die Art, wie die Assyrer und teilweise dann auch die Babylonier, das hat ja Nebukadnezar auch mit Juda und Jerusalem gemacht, wie die praktisch die oberen 10.000 weggebracht haben und nur geringes Volk übrig gelassen haben und Statthalter Gedalia, der wenig Vollmachten hatte, weil jetzt Juda einfach Teil der assyrischen Weltmacht war und einfach nur eine Provinz Assyriens war. Kyrus hat das anders angepackt, der hat praktisch viel erobert und die Medo-Perser und die haben auch das Reich gehalten. Die haben praktisch sind den von den Assyrern und Babyloniern unterworfenen Völkern entgegengekommen und haben so ihre Gunst gewonnen. Das ist natürlich auch clever, politisch, ja. Wie gewinnt man eine Wahl? Das ist jetzt keine moderne demokratische Wahl, sondern es ist die Frage, wie stabilisiere ich mein Reich? Und dann hat er praktisch in dem dreimal gefundenen Kyrus-Zylindern, in diesen Texten, ist genau die Politik da. Die durften ihre Gott, also die Babylonier und Assyrer, weil die Götzen waren oft natürlich auch voll mit Gold und Silber und Edelstein. Ja, das war ein Schatz, den hat man mitgehen lassen. Und da die Juden keinen Götzen hatten in Jerusalem, also in Jerusalem im Tempel des Herrn nicht, als der erobert wurde, haben sie halt alles Gold und Silber da im Sinne des Tempelschatzes mitgehen lassen. Und Kyrus hat ja, wie wir lesen in der Bibel, den Juden erlaubt, all diese Schätze wieder mitzunehmen und das Haus für ihren Gott zu bauen und dann in diesem Haus für Kyrus zu beten. Merkt ihr? Das ist einfach clever. Ja. Und von daher berührt sich das, was hier geschieht, nachher mit Kyros, am Ende von Chroniker und dann bei Esra, berührt sich mit dem, das wissen wir, das liegt vor, ja. Der Name liegt vor, der König zur richtigen Zeit und die Politik. Das heißt nicht, dass der persönlich jetzt nur an den Herrn glaubt und an keinen anderen Gott. Was wir wissen ist, der hat einfach pluralistisch. Der war für die Babylonier, war er der von Marduk installierte und für die war er der und für die Juden hat er halt sie gehen lassen. Aber Gott hat das benutzt. Er hat diese Art der Perser benutzt, um die Juden nach Hause zu schicken. Und das Interessante ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ist das Buch der Könige entstanden, ja, dann stelle ich mir vor, dass dann hier zum Beispiel in diesem Schritt, als der Evil-Merodach den Joachim aus dem Kerker holt und ihm so einen Ehrenplatz gibt, das passiert natürlich, das bedeutet natürlich nicht nur, das ist nicht nur Gunst für einen Juden. Das ist ein Stück weit eine neue Zeit für die Juden in Babylon. Und in dem Kontext kann ich mir vorstellen, dass die Juden Zutritt kriegten zu den geklauten Chronologien. Die mussten ja irgendwo die Bücher herkriegen. Als die in die Gefangenschaft geführt wurden, da haben die Babylonier wahrscheinlich nicht nur Gold und Silber Besteck mitgenommen, sondern auch andere nationale Schätze, kulturelle Schätze. Wenn es dann ein Archiv gab von offiziellen Schriften, zum Beispiel das Königsarchiv und so weiter, kann es sein, dass sie das mitgenommen haben. Auf jeden Fall, irgendwie hatten sie Zugang dazu, weil erfunden haben sie diese Zahlen nicht. Das heißt, mit dem, was hier geschieht, dass der begnadigt wurde und sogar erhöht wurde über die anderen Könige von Babel, kriegt er also einen Ehrenplatz ziemlich dicht wahrscheinlich bei dem König von Babylon, von dem Evil-Merodach, dann war es möglich, mit der Gunst der Herrschaft Babylons praktisch Zugang zu kriegen zu der jüdischen Geschichte. Und ich nehme an, dass Leute dort von Gott angeregt wurden, das zu schreiben. Und dann haben sie halt die Quellen genutzt, die sie hatten. Das waren die Quellen einerseits vom Südreich, die Quellen vom Nordreich und so weiter und so fort und haben dann dieses Gesamtwerk geschrieben. Also Thiele, mit seinen Thesen. Jede Nation wandte ihr eigenes Berechnungssystem bei der Zählung der Jahre des Herrschers der anderen Nation an. Also wenn man eine äußere Auge hat über einen Synchronismus bei der Nation, dann muss man das berücksichtigen, okay, wo sind wir gerade? Haben die Thronbesteigungsjahr, haben die nicht Thronbesteigungsjahr zu dem Zeitpunkt? Aber wenn man das macht, hat man praktisch gute Ergebnisse. 9 überlappende Herrschaften werden von Thiele angenommen, die habe ich aufgelistet. Überlappende Herrschaften bedeutet, dass 2 Könige gleichzeitig regiert haben, in irgendeiner Form, dass sich das überlappt. Das hat dann natürlich auch einen Einfluss auf die Chronologie. Teilweise hat man das in den Propheten, hat man Hinweise, dass da verschiedene, zum Beispiel im Nordreich Israel, dass verschiedene Mächte waren, dass es einen Bürgerkrieg gab. In Jesaja gibt es auch so eine Bemerkung, er zitierte Hosea 5,5. Ich würde von Jesaja, würde ich liefern, Jesaja Kapitel 9 ab Vers 7. Da gibt es entsprechende Aussagen. Dann fünftens, bei 5 Herrschern der 9 überlappenden Regierungen nimmt Thiele ein Dual Dating an. Dual Dating, also Doppeldatierung, bedeutet, dass man für denselben, praktisch 2 verschiedene Datierungsweisen hat, einmal so und einmal so. Das ist also auch, was er hier annimmt. Das kann es also auch geben. Und dann Nummer 6, die assyrischen Eponymenlisten liefern den chronologischen Hintergrund. Ich habe das schon erwähnt. Das geht hier um die Zeit von 892 vor Christus bis 648. Und wenn man sich das anguckt, das sind grob gesehen 250 Jahre, grob gesehen. Ja. Und das ist interessant, dass wir hier eine Nation haben, die so mächtig war und die das alles aufgeschrieben hat, aus ihrer Perspektive. Da hat man diese Hintergrund. Und für die Chronologie von Israel sind da besonders relevant die Zeit von 853 bis 703. Und da gibt es Kerndaten. Das Jahr 853, da gibt es eine Schlacht von Karkemisch. 841, 701, Sanherib überflutet Jerusalem und also Juda kriegt Jerusalem nicht. Dann der 15. Juni, der 15. Juni 763 vor Christus. Eine Sonnenfinsternis, astronomisch rückberechnet. Es könnt ihr euch vorstellen, 763, ja, der 15. Juni. Deswegen habe ich auch sozusagen gerne diese Uhr gehabt gestern Abend, ne, dass ihr euch vorstellt, Gott hat das so exakt kreiert. Man kann das berechnen. Man weiß genau den Tag. Es ist irre. Ja. Und wenn die da irgendwo in Assyrien das gesehen haben und aufgezeichnet haben und hat das Jahr von der Limmu-Liste und man kann das jetzt auf unseren Kalender zurückbrechen, hast du, das ist dieser, was ich in der Apostelgeschichte sagte, du hast eine Strickleiter mit der Chronologie, du musst sie irgendwo aufhängen. Und siehe da, es ist der Fixpunkt da. Man kann das ganze Ding aufhängen und wenn man eine relative Chronologie hat und dann, wenn man dann feststellt, dass es noch stimmt, dann kann man sagen, Thiele, wenn man den Menschen ehren will, man kann sagen, oh Herr, danke, du wolltest, dass wir die Heilsgeschichte noch ein bisschen im Kopf haben können. Es ist sagenhaft. Also, ihr merkt, ich kann mich sogar für Geschichte begeistern. Ja. Und jetzt entlasse ich uns in die Pause.